Wir sind beim vorletzten der sieben Sendschreiben. Wir haben jetzt fünf hinter uns, eins liegt noch vor uns. Wir haben uns mit verschiedenen Gemeinden und ihren Situationen beschäftigt. Manche waren einzigartig, andere hatten Erlebnisse, die auch andere dort in diesen Situationen hatten. Aber jedes dieser Sendschreiben ist ein Mittel für uns, um über uns selbst nachzudenken als Gemeinde, wer wir sind, wo wir stehen, was wir tun. Und diese Sendschreiben haben ja einen Aufbau, ich hatte das auch schon vorgestellt, der ja eine gewisse Struktur hat, davon, dass Jesus sich vorstellt, dass er sagt, ich kenne euch, dass er Lob ausspricht, dass er Tadel ausspricht, dass er Buße aufruft und auch Zusagen macht. Und heute die Gemeinde in Philadelphia, ich möchte gleich den Text lesen, ich möchte, dass ihr mithört und vielleicht auch versucht, diese Elemente rauszuhören. Zwei Gemeinden in diesen sieben Sendscheiben. Bei diesen zwei Gemeinden fehlt ein Element, das bei den anderen vorkommt. Und vielleicht merkt ihr, welches Element hier bei Philadelphia fehlt. Vielleicht fällt euch das auf beim Lesen. Ich lese einfach mal vor. Das ist in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Ich ermutige euch immer, die Bibeln aufzuschlagen. Wir haben auch Leihbibeln hinten. Greift einfach zu, um mitzuschauen. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Da schreibt oder diktiert Jesus selbst: An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke. Und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft, und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Welches Element fehlt, was sonst vorkommt? Was? Tadel. Genau. Zwei Gemeinden gibt es, die keinen Tadel haben. Und zwar, ich habe hier die Übersicht, Smyrna, die zweite, und Philadelphia, die vorletzte. Das finde ich ganz interessant, so von diesem Aufbau her. Und wenn wir uns später dann den letzten angucken, Laodicea, da finden wir genau das Gegenteil. Da gibt es kein Lob. Da gibt es nur Tadel und Buße. Das ist ein guter Abschluss, dass man das so schön lebhaft in Erinnerung behält. Aber ich finde das interessant. Philadelphia und Smyrna haben einen sehr ähnlichen Aufbau und sie haben mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen. Das werden wir gleich sehen. Da tauchen ähnliche Strukturen auf, auch als Herausforderung für die Gemeinde. Aber ich möchte jetzt einfach mal durchgehen durch diesen Text. Da sind zwei große Teile, die man sich so anschauen kann. Wie immer auch mit dem Einstieg, wo Jesus sich selbst vorstellt. Er nennt sich der Heilige und der Wahrhaftige. Eine Aussage, die wir nicht im ersten Kapitel wiederfinden, wie sonst immer in den Briefen, sondern in Kapitel 6 finden wir diese Aussage wieder, wo die Gläubigen zu Gott beten. Da lesen wir in Kapitel 6, Vers 10, sie, die Gläubigen, riefen mit lauter Stimme: Wie lange zögerst du noch her, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Also hier sind Christen, die für ihren Glauben gestorben sind. Sie beten zu Gott, dem Vater, und sie sagen zu ihm, du Heiliger und Wahrhaftiger. Und hier stellt sich Jesus selbst so vor, ich bin der Heilige, der Wahrhaftige, der, der Wirklichkeit ausspricht und der in einer Wirklichkeit lebt, die eben ganz eng mit Gott verbunden ist, die nicht berührt ist von dem, was Menschen kaputt macht, die nicht berührt ist von dem, was uns unzufrieden, unglücklich macht, sondern das Heilige ist das, was für Gott abgestimmt ist, für Gott ausgerichtet ist. Und er sagt von sich hier, der, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. In Kapitel 1 finden wir da wieder dann eine Parallele, in Vers 18, wo er sagt, und der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Und den Schlüssel Davids finden wir auch im Alten Testament wieder. Das ist ein Bild, das dort benutzt wurde, zum Beispiel in Jesaja 22, Vers 22. Da wird einer eingesetzt, um über Israel auch zu wachen. Die Stadt oder das Land liegt in Trümmern nach dem Exil. Und dann sagt er, und ich lege ihm den Schlüssel des Hauses Davids auf die Schultern. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. Also auch hier ein Bild, das aus dem Alten Testament genommen wurde. Der Schlüssel Davids ist einfach ein Zeichen für Macht, für Autorität. Wer die Schlüsselgewalt innehat, der hat das Recht, jede Tür im Palast zu öffnen und jede Tür im Palast zuzuschließen. Das waren keine kleinen Schlüssel, wie wir sie heute haben. Das waren Riesendinger, die die Leute sichtbar mit sich herumgetragen haben. Es war sofort klar, wer diese Person ist. Und teilweise haben diese Schlüsselträger faktisch mehr Macht gehabt als manche Könige. Sie waren dann zu Entscheidern geworden, zu denen, die vieles im Hintergrund geregelt haben. Und Jesus sagt über sich hier, ich habe Macht, ich habe Autorität, ich darf entscheiden, ich darf Wege aufmachen und ich darf Wege zumachen. Ich habe die Macht. Und das wird gleich im nächsten Vers auch eine Rolle spielen, wenn er sagt, ich kenne deine Werke und ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Genau das ist das, worum er redet. Jesus sagt hier wieder, ich kenne deine Werke. Das sagt er ja in jedem der Sendschreiben. Jesus kennt uns. Jesus kennt uns als Gemeinde. Er kennt uns als Personen. Und gerade auch im Johannesevangelium vom gleichen Autoren finden wir ganz viele Texte, die diese Kenntnis Jesus deutlich machen. Wie er Menschen durchschaut, wie er Situationen durchschaut. Ein bekanntes Erlebnis ist, wo Jesus Nathanael begegnet. Petrus sagt, hey, ich habe den Messias kennengelernt. Er holt Nathanael, will ihn zu Jesus bringen. Und Jesus sagt, Nathanael, ich kenne dich. Ich habe dich gesehen, wie du da unter dem Baum gesessen hast. Und Nathanael ist überrascht, weil Jesus seine Gedanken kennt und seine Vergangenheit und das, was ihn beschäftigt. Und genauso auch, als Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet und sie versucht, mit ihm ein Gespräch, oder er beginnt ein Gespräch mit ihr und es kommt auf ihre Lebenssituation zu sprechen und er sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, du hast recht, du hattest 5 Männer und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und sie ist auch da überrascht, woher weiß er das? Woher kennt er mich? Jesus kennt uns. Jesus weiß um deine Situation. Er weiß um deine Möglichkeiten. Er weiß um deine Begrenzungen. Er weiß um deine Vergangenheit. All das, was du vielleicht auch verschließt, wenn wir das Thema Übertragungen haben, was uns vielleicht gar nicht selbstbewusst ist, was wir mit uns herumschleppen an Sachen aus der Vergangenheit. Jesus weiß darum. Er kann es ans Tageslicht bringen und dir helfen, das zu überwinden. Er weiß um deine Zukunft, wohin dein Weg hingeht, was vor dir liegt. Jesus kennt dich und er kennt uns als Gemeinde. Er kennt unsere Möglichkeiten und unsere Grenzen und Stärken und unsere Schwächen. Und jetzt sagt er dieser Gemeinde in Philadelphia, ich habe dir eine Tür geöffnet. Ich habe die Schlüsselgewalt und mit diesem Schlüssel habe ich eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Was ist das für eine Tür? Uns begegnet dieses Bild von einer offenen Tür häufig bei Paulus im 1. und im 2. Korintherbrief, wo er sagt, Gott hat uns Türen geöffnet. Und wir reden heute manchmal noch in unserer manchmal sehr christlich frommen Sprache von offenen Türen. Das bedeutet meistens, dass wir Gelegenheiten sehen, Menschen mit der Liebe von Jesus in Begegnung zu bringen. Dass Menschen offen dafür sind, über Jesus zu hören. Offen dafür sind, sich auf Jesus einzulassen. Und ich denke, genau das ist damit gemeint. Und gerade angesichts der Situation, die wir gleich sehen werden, in der Philadelphia sich befindet, ist das gleich an diesem Anfang ein großer Trost und auch eine mutmachende Aussage von Jesus. Ja, ich weiß um deine Situation. Und er wird sie gleich nennen. Aber er sagt hier schon, ich habe eine Tür für euch geöffnet. Und niemand wird diese Tür schließen können. Egal wie viel Widerstand ihr erlebt. Egal wie viel Anfeindung ihr erlebt. Diese Tür bleibt offen. Ihr müsst nur durch sie hindurchgehen. Ihr müsst sie nur nutzen. Geht durch diese Tür hindurch. Ich habe sie euch aufgetan. Und dann kommt er auf die Gemeinde zu sprechen. Was ist das Problem dort? Er sagt, du hast nur geringe Kraft. Du hast nur geringe Kraft. Das ist kein Tadel. Das ist kein erhobener Zeigefinger. Das ist kein Vorwurf. Das ist einfach eine Feststellung. Und es ist nicht schlimm, dass man geringe Kraft hat. Ich habe am Donnerstag, als ich im Azurit gewesen bin, um dort meine Andacht zu halten, ich einmal im Monat halte, bin ich auf die Geschichte von der armen Witwe im Tempel zu sprechen gekommen. Jesus ist im Tempel, ihr könnt das in Lukas 21 nachlesen. Er beobachtet, wie die Menschen geben, in den Opferkasten hineinwerfen. Viele Reiche darunter wahrscheinlich auch, die gerne gezeigt haben, wie viel sie geben. Und da ist dann eine arme Witwe darunter. Und sie gibt 2 Münzen, wirft sie in diesen Kasten ein. Und über diese Frau sagt Jesus, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Egal, was der Unterschied ist, absolut, aber relativ hat sie mehr gegeben als alle anderen. Weil die anderen von ihrem Überfluss abgegeben haben, sie hat aber von dem wenigen abgegeben, was sie hat. Gott macht es uns nie zum Vorwurf, dass wir wenig haben. Gott macht es uns nie zum Vorwurf, dass unsere Kraft klein ist. Gott macht uns nie einen Vorwurf über unsere Möglichkeiten, wenn wir im Rahmen dieser Möglichkeiten unser Leben gestalten. Er wird nie einen Anspruch haben, dass wir mehr leisten müssen, als wir tun können. Und das tut er auch hier nicht in Philadelphia. Du hast nur geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das war genau das, was sie zu leisten imstande waren. Und sie haben das getan. Jesus hat von Philadelphia in ihrer schwierigen Situation nicht erwartet, dass sie eine Erweckung im Ort hervorrufen. Dass dort die Menschen in Scharen zum Glauben finden. Kein explosives Wachstum, keine großen Projekte, irgendwelche riesigen Dinge anstoßen, diakonische Projekte, wir müssen noch eins draufsetzen. Das hat er alles nicht von ihnen erwartet. Weil er wusste, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Das Einzige, was er erwartet hat, ist Treue. Das war das, was sie leisten konnten. Und das haben sie getan. Ausdauer und Treue. Und dafür lobt er sie. Genau das war das, was er erwarten konnte. Und es war das, was sie ihm gegeben haben. Mit was für Problemen hatten sie zu kämpfen? Es sind eben, wie ich gesagt habe, ähnliche wie in Smyrna. Hier wird wieder von der Synagoge des Satans gesprochen. Ich hatte das schon in Smyrna erwähnt, natürlich für uns als Deutsche eine sehr herausfordernde Aussage mit unserer Geschichte. Aber hier geht es nicht darum, Juden als Juden schlecht zu machen, sondern hier geht es darum, darauf hinzuweisen, diese Juden, die meinen, sie tun das Werk Gottes, indem sie die Christen verfolgen, die merken gar nicht, dass sie genau das Gegenteil bewirken. Sie wollen das Reich Gottes stärken, sie meinen, sie tun das Richtige. Aber in Wirklichkeit schwächen sie das Reich Gottes, weil sie die Gemeinde Gottes unterdrücken. Und da denken wir natürlich sofort an Paulus, der genau das getan hat. Er war überzeugt davon, dass er Gottes Werk tut, indem er die Christen ins Gefängnis schmeißt und indem er die Gemeinden zerstört. Und auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus begegnet und hat ihm deutlich gemacht, nein, du tust nicht mein Werk. Du tust nicht das Werk Gottes, sondern genau das Gegenteil. Und Paulus hat es verstanden und ist umgedreht und hat ein ganz anderes Leben geführt. Und das ist das, was Gott hier kritisiert, Jesus an den Juden in Philadelphia, dass sie den Christen Unrecht tun. Und das war in einer Zeit, wo die Judenchristen bis etwa 60, 70 nach Christus war das ein gemeinsamer Weg, den sie gegangen sind. Aber danach haben die Juden angefangen, die Christen aus den Synagogen auszuschließen. Ab 90 nach Christus waren sie offiziell nicht mehr Teil des Judentums. Da war der Weg zu Ende, der gemeinsame Weg. Und deshalb, wenn du vielleicht am Anfang sagst, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann, vielleicht ist auch das mit drin, dass sie ausgeschlossen wurden, dass sie ausgegrenzt wurden. Aber dass Jesus sagt, hey, sie schließen euch aus, aber ich öffne eine Tür, die sie niemals schließen können. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes in Vers 9. Ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewendet habe. Aus dem Alten Testament war für die Juden klar, ihre Aufgabe als Nation war es, ein Licht in dieser Welt zu sein, sodass die Völker kommen, nach Jerusalem sich hinwerfen und die Macht Gottes anerkennen. Die Macht Gottes, die sie gesehen haben durch das Wirken Gottes in Israel. Das war das, was sie als Auftrag hatten, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt, damit die Nationen der Welt nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Und auf die Füße, auf die Knie zu fallen. Und jetzt sagt Jesus hier zu den Christen, das werden sie bei euch tun. Was er damit sagt, ist, sie werden anerkennen müssen, dass ich mit euch bin. Sie werden sich eingestehen müssen, dass ich euch als Juden, Christen und auch als Heidenchristen, dass ich euch erwählt habe, dass ihr Teil meines Bundes und meines Volkes seid, ein neues Volk. Gott hat sich zur Gemeinde gestellt. Was ist aber dann mit Israel? Ganz kurz, was ist das Schicksal Israels? Ich möchte dazu einen Text vorlesen, weil die Frage ist, hat Gott Israel vergessen? Und da finden wir zum Glück auch Antworten auf diese Frage. Die Gemeinde ersetzt Israel nicht, sondern Gott hat mit beiden einen Plan. Und lest euch da Römer 11 durch. Und ein Abschnitt daraus ist Römer 11, 25 und 26. Damit ihr euch nicht auf eigene Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr dieses Geheimnis wissen. Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es in der Schrift heißt, der Retter wird aus Zion kommen. Er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Es gibt eine Hoffnung für Israel. Die Geschichte mit Israel ist noch nicht zu Ende. Aber Gott hat jetzt einen anderen Plan. Und wir als Gemeinde, wir als Mischung aus Juden und Heiden, die wir in diesem neuen Gebilde der Gemeinde zusammenkommen, wir sind ein Teil dieses Plans Gottes. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Nicht überheblich, auch das macht Paulus deutlich. Nicht sich überheben über die Israeliten, dass sie Gott nicht angenommen haben. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns angenommen hat. Und dann sagt er, du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Stellen wir uns zu Gott, kann man das zusammenfassen, stellt sich Gott zu uns. Und er erwähnt hier eine Stunde der Versuchung, die kommen wird. Es ist eine Zusage, die vor allem erstmal an die Gläubigen in Philadelphia gilt. Es werden harte Zeiten kommen, auch auf sie als Gemeinde. Eine Zeit, wo Menschen auf die Probe gestellt werden. Aber diese Zusage gilt eben im Inhalt auch uns allen Christen. Und darum geht es auch dann im Rest der Offenbarung. Es wird eine Zeit der Probe kommen. Die liegt noch vor uns. Gott wird mit dem Bösen ins Gericht gehen. Das Böse darf vor Gott nicht bestehen bleiben. Solange das Böse besteht, solange kann Gott sein Reich nicht sichtbar aufrichten. Aber er wird das Böse aus dieser Welt herausnehmen und er wird jeden Menschen vor die Verantwortung stellen, sich zu entscheiden. Hängst du am Bösen fest oder willst du dich davon lossagen? Willst du dich an das Gute, an mich selbst, an Gott hängen? Davon lesen wir ganz viel in der Offenbarung. Das ist eine ganz harte Lese, die wir dort haben. Sehr schwierig teilweise zu verstehen, worum es geht, aber das Grundprinzip ist, Gott geht mit dem Bösen ins Gericht und jeder Mensch ist herausgefordert, sich zu entscheiden, stehe ich mit Gott oder stehe ich mit dem Bösen. Und Er gibt hier eine Zusage. Hältst du dich an mich, dann werde ich dir die Kraft geben, standhaft zu bleiben. Ich werde dir die Kraft geben, dich an das Gute zu halten und dich vom Bösen nicht verführen zu lassen. Was können wir aus diesem ersten Abschnitt für uns mitnehmen, aus diesen Versen? Das Erste, was wir mitnehmen können, ist, Gott stellt keine hohen Erwartungen an die Gemeinde. Das ist toll, habe ich schon erwähnt. Hier gibt es keine Kritik, genauso wie in Smyrna unter ähnlichen Umständen. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Das ist doch toll, dass wir auch die sehen, dass Gott mal einfach nur zufrieden ist, dass er keinen Grund hat, sich zu beschweren, sondern dass er einfach sagen kann, hey, mach so weiter wie bis jetzt, das ist gut. Gott erwartet keinen Aktionismus von uns. Gott erwartet nicht, dass wir ihm etwas beweisen müssen, wie ernst und wichtig wir es meinen. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen müssen. Denn haben wir Möglichkeiten, sollen wir die Möglichkeiten nutzen. Haben wir Aufgaben, die Gott uns aufs Herz legt, sollen wir sie treu umsetzen. Wenn ich sage, Gott guckt auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Schwäche, dann guckt er auch auf unsere Stärke. Und auch dort wird er von uns erwarten, dass wir im Rahmen unserer Stärke unterwegs sind. Er guckt auf beides. Er erwartet nur nie mehr, als wir imstande sind. Öffnet uns Gott Türen, dann sollen wir durch diese Türen hindurchgehen. Wenn es aber nur dran für uns ist, auszuhalten oder Ruhe zu finden, dann ist das auch gut. Dann soll das eben so sein. Gott sieht uns, Gott sieht unsere Möglichkeiten und er nimmt uns ernst. Unsere Aufgabe in dieser Situation ist es dann, immer wieder mal hinzuhören, stehen zu bleiben, uns zu fragen, was ist jetzt dran für mich? Was ist dran für uns als Gemeinde? Wo ist unser Ort? Hier in Augustfehn? Wo ist unser Ort in dieser Welt? Wo ist mein Ort in dieser Gemeinde? Was sind meine Möglichkeiten? Tue ich zu viel? Überfordere ich mich? Tue ich zu wenig? Nehme ich mich raus und entziehe meine Kraft der Gemeinde? Diese Frage kann jeder nur für sich und können nur wir als Gemeinde für uns beantworten. Aber von Philadelphia können wir auch lernen, dass unsere wahre Kraft nicht allein in unserer Stärke liegt, sondern wir dürfen Schwäche eingestehen. Wir dürfen sagen, ja, wir kriegen das nicht alles hin. Wir dürfen sagen, es läuft nicht alles gut. Wir dürfen sagen, nicht alle Beziehungen bei uns in der Gemeinde sind gut. Wir dürfen sagen, nicht alle Bereiche der Gemeinde laufen gut. Wir dürfen sagen, nicht alle Entscheidungen, die wir treffen, sind gut. Wir dürfen sagen, ja, wir erleben Gegenwind. Wir dürfen sagen, ja, wir sind manchmal ratlos, wir wissen auch nicht weiter. Wir dürfen sagen, Herr, wir sind manchmal hilflos. Alles das dürfen wir tun. Und Gott wird uns das nicht daraus keinen Strick drehen. Er wird das nicht umdrehen gegen uns, sondern er wird auf uns schauen und er wird mit seiner Kraft bei uns stehen. Und deshalb können wir als Überschrift über diesen ersten Teil setzen. Unsere Stärke besteht darin, unsere Schwäche zu sehen und an Gottes Seite zu stehen. Unsere Stärke besteht darin, dass wir uns nicht etwas einbilden, sondern dass wir sehen, wo wir auch schwach sind, aber sehen, dass Gott stark ist und dass wir an seiner Seite stehen dürfen. Und dann kommt Jesus und sagt, ich komme bald. Ich komme bald. Und am Ende der Offenbarung lesen wir das noch einmal in Offenbarung 22, ganz am Schluss, wo Jesus sagt, ich komme bald. Und die Antwort von Johannes, der das alles gesehen hat, ist, ja, komm, Herr Jesus. Ja, komm, Herr Jesus. Eine Erwartung, die zentral gewesen ist für alle Gläubigen damals, die sich das gewünscht und danach gesehnt haben, dass Jesus endlich wiederkommt. Ja, komm, Herr Jesus. Und dann sagt er ihnen, als Ansporn, als Warnung auch vielleicht, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Der Kranz war ein Zeichen für einen Siegpreis im Wettkampf. Mein Sohn hat gestern seine erste Medaille gewonnen beim Miniturnier im Handball. Ganz stolz hat er sie dann um seinen Hals getragen, haben alle anderen auch bekommen. Aber es ist trotzdem schön, dass man die Anerkennung bekommt. Er hat gute Arbeit geleistet auch. in seinem Handballturnier. Ich war echt stolz auf ihn. Aber wie schlimm wäre es, wenn dann jemand kommt und sagt, du hast falsch gespielt, die Medaille verdienst du nicht und nimmt sie ihm weg. Das ist das Bild, das Jesus hier gebraucht. Den Kranz wegzunehmen bedeutet, disqualifiziert zu werden, weil man irgendwo einen Fehler gemacht hat, weil man irgendwo etwas falsch gemacht hat. Jesus möchte nur darauf hinweisen, dass die Reise für die Philadelphia noch nicht zu Ende ist, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben mit vielen Herausforderungen als Gemeinde. Und er ermutigt sie, an diesem Weg festzuhalten, den sie eingeschlagen haben, damit sie nicht am Ende ohne Kranz dastehen, sondern dass sie sich darüber freuen können, was sie geleistet haben und dass sie das mitnehmen können bis in die Ewigkeit, bis sie vor Gott stehen und er ihnen sagt, du bist angekommen, du hast das Ziel deiner Reise erreicht. Und dann gibt er eine ganz interessante Zusage. Wer siegt, dem werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Und ich werde auf ihn meinen neuen Namen schreiben. Ich werde ihn zu einer Säule machen in meinem Tempel. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht von so Säulen aus der Antike. Und ihr seht da, hier unten Menschen und hier oben so eine Säule. Ein zweites Bild, was sie auch zeigen, das ist so ein Abschluss einer Säule. Wie gigantisch das ist. Alleine dieser oberste Teil der Säule ist fast so groß wie ein Mensch. Die Säulen haben die Tempel gehalten und waren teilweise auch so stabil, dass sie Erdbeben standgehalten haben. Manchmal waren die Tempel in einem Ort der sicherste Ort bei einem Erdbeben, weil das so massiv gesichert war, dass die Gebäude gehalten haben, auch wenn ein Erdbeben kam. Und das spielt hinein in die Geschichte von Philadelphia. Ähnlich wie Sardes von voriger Mal hat auch Philadelphia unter Erdbeben gelitten und wurde auch von Erdbeben böse erwischt. Und sie haben dann gesehen, wie diese Tempel standgehalten haben. Massive Strukturen. Und das Bild zeigt ihnen, ich werde euch zu diesen Säulen machen, die den Tempel im Tempel Gottes stehen, die alles standhalten, die alles überdauern werden. Und wir sehen diese massiven Säulen bis heute, in Athen auch und an vielen Tempeln. Über 2000 Jahre, 3000 Jahre haben sie gehalten. Und er sagt hier, ich werde Namen auf euch einschreiben. Drei Namen erwähnt er hier. Der Vater, die Stadt Neues Jerusalem und seinen eigenen. Vielleicht der Vater als Eigentümer oder vielleicht auch, wem diese Säulen gewidmet sind, zu Ehren von Gott, dem Vater. Die Stadt als Ort, wo dieser Tempel stehen wird, das neue Jerusalem, die zukünftige Heimat, dort, wo Gott und Mensch miteinander die Ewigkeit verbringen. Und Jesus, als der vielleicht, der diese Säulen errichtet hat, mit seinem Blut, der sie gespendet hat, der es möglich gemacht hat, dass wir in diesem Tempel sind. Und das Bild, das hier gezeichnet wird, das finde ich wunderbar. Sie werden immer darin bleiben. Immer im Tempel bleiben. Also hier finden wir das Bild einer Zusage, einer ewigen Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit. Was ist der Tempel? Wir finden das Bild des Tempels auch bei Paulus. In 1. Korinther 3 erwähnt er, dass die Gemeinde der Tempel ist. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnt. Und in 2. Korinther 6 sehen wir, dass die Gläubigen, du bist Tempel. Du mit deinem Körper bist ein Tempel für Gott. Also der Tempel war der Ort, wo Gott unter den Menschen gewohnt hat. Wir haben heute keine Tempel mehr. Wir brauchen sie nicht für unseren Glauben. Aber Paulus macht deutlich, und auch hier in der Offenbarung sehen wir, dort, wo Menschen von Gott geprägt sind, wo sie ihm nachfolgen, dort wohnt Gott. Dort hat er sein Zuhause. Dort kann man in die Nähe Gottes kommen. In Philadelphia blickt er auf die Zukunft. Wenn dieser Tempel vollendet ist, wenn die Ewigkeit erreicht ist. Auch in Epheser 2 lesen wir von diesem, dass da darauf hingebaut wird, dass dieser Tempel zu einem Ende kommt. Aber was dort in der Ewigkeit vollendet wird, hat seinen Anfang genommen an Pfingsten. Dort hat das angefangen. Und ich habe euch mal Bilder mitgebracht Und vielleicht könnt ihr die Gebäude erkennen. Wisst ihr, was das hier ist? Kennt das jemand? Nochmal was? Köln? Ja, Kölner Dom. Der Kölner Dom. Ich habe mir mal ein Video angeguckt, das gibt es auf der Seite vom Kölner Dom, über die Geschichte. Das ist voll interessant. Die ersten Fundamente gehen zurück auf das 7., 8. Jahrhundert. Und dann wurde das immer wieder erweitert, umgebaut, neu gebaut und so weiter, bis dann im 13. Jahrhundert dieser Dom angefangen wurde, der erst im 19. Jahrhundert beendet wurde. Eine Bauzeit von 5, 6, 700 Jahren, wo es teilweise 100 Jahre Stillstand alles. Heute sieht der so aus. Eines der größten Kirchengebäude der Welt. Ein massives Ding, ist faszinierend. Ich war schon mal da drin, ist total interessant. Aber der ist nicht über einen Nacht fertig geworden, sondern der war lange Zeit im Bau und wurde schon als Kirche genutzt. Da war das alles noch gar nicht fertiggestellt. Ein anderer Bau, etwas interessanter vielleicht. Kennt ihr das? Genau. Sagrada Familia in Barcelona. Von Gaudi, dem bekannten Architekten, konzipiert. Im Bau auch schon seit, ich schätze mal, 70, 80 Jahren. Noch sogar länger. Die ersten Bauten gehen zurück, also das wurde vor Gaudi schon angefangen, ab Ende des 19. Jahrhunderts. Und wird vielleicht fertiggestellt in 10 Jahren. Und wird jetzt schon auch als Kirchengebäude genutzt, ist jetzt schon verwendet, in Benutzung, obwohl es noch nicht fertiggestellt ist. Und so ist das auch mit uns. Da hämmert es und klopft es, da ist noch nicht alles fertig, da ist noch Baustaub, da ist noch alles in der Entwicklung. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen. Wir sind noch nicht der vollendete Tempel in der Ewigkeit. Aber wir dürfen jetzt schon Tempel sein als Gemeinde. Wir dürfen jetzt schon diese Funktion einnehmen. Gottes Geschichte mit den Menschen macht von Anfang an deutlich, dass Gott sich immer eine enge Verbindung zu uns gewünscht hat. Er ist an vielen Punkten in Vorleistung gegangen in der Geschichte. Er hat uns erschaffen, obwohl er wusste, was das bedeuten wird. Und er hat erlebt, wie wir uns von ihm abgewendet haben. Aber er hat einen Neuanfang gewagt mit einer Familie nach der Sintflut und gesehen, wie sich das alles wieder auseinanderentwickelt hat. Und dann hat er einen Neuanfang gewagt mit Abraham und gesehen, wie sich das auseinanderentwickelt hat und immer wieder einen Neuanfang gewagt mit uns Menschen, mit der Stiftshütte, mit dem Tempel, immer wieder die Nähe zu den Menschen gesucht. Und seinen Höhepunkt hatte das in Jesus Christus, wo er selbst Mensch geworden ist, um uns ganz nahe zu kommen. Gott wünscht sich die Nähe zu dir, zu uns als Menschen. Und er wird sein Ziel eines Tages erreichen. Eines Tages wird der Abschluss da sein. Der Tempel wird fertiggestellt sein. Aber jetzt schon gibt er uns die Gelegenheit, ein Teil seines Traums zu sein. Überlegt euch, was das bedeutet. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Augustfehn ist Tempel Gottes. Ist ein Ort, wo Menschen in die Berührung mit Gott kommen dürfen. Wo sie ihm begegnen dürfen. Wir sind Tempel Gottes. Nicht nur wir. Jede Gemeinde, so klein oder groß sie auch sein mag, ist ein Tempel Gottes. Nicht durch das Gebäude. Das können wir gerne abreißen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Wir können komplett darauf verzichten. Das Gebäude ist nicht das, worauf es ankommt. Das, worauf es ankommt, ist hier drin. Das seid ihr als Menschen. Das sind wir in unserer Gemeinschaft. Das ist hier dieser Gottesdienst, wo wir einander begegnen, wo wir Hilfe füreinander sind, wenn einer Not hat, wo wir uns trösten, wenn einer leidet, wo wir ermutigen, den guten Weg zu gehen, vielleicht auch mal ermahnen in Liebe, wo wir barmherzig miteinander umgehen, auch wenn der andere nervt, wo wir Vergebung aussprechen, auch wenn der andere uns verletzt hat, wo wir den anderen annehmen, auch wenn mir so gar nicht liegt. Gott ist nicht in Gebäuden, das hat er deutlich gemacht. Gott ist dort, wo zerstrittene Menschen bereit sind, miteinander wieder zu reden, wo sie bereit sind, miteinander neu anzufangen. Gott ist dort, wo jemand nicht auf den eigenen Vorteil achtet, sondern bereit ist, für den anderen auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Gott ist dort, wo jemand uns bittet, 1 Kilometer mit ihm mitzugehen, und wir gehen 2 Kilometer mit. Gott ist dort, wo jemand uns um ein Brot bittet, und wir geben ihm 2. Gott ist dort, wo jemand versucht, unser Ego zu kränken und uns zu beleidigen, wo jemand versucht, vielleicht uns körperlich weh zu tun, um uns zu erniedrigen. Aber Gott ist dort, wo wir sagen, hey, du kannst mein Ego nicht mehr verletzen, weil es schon am Kreuz genagelt ist mit Jesus Christus. Und anstatt zurückzuhauen wie verletzte Kinder, segnen wir. Und anstatt sie uns zu wehren, erbitten wir Gutes für den anderen. Anstatt zu fluchen, segnen wir. Wo das möglich ist, wo das Wirklichkeit wird, dort wohnt Gott. Dort finden wir Gottes Nähe, dort erleben wir seine Größe, seine Herrlichkeit, die mit menschlichem Verstand nicht zu erfassen ist. Da erleben wir, dass es ihn wirklich gibt. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass wir als Gemeinde hier ein Ort sind, wo Menschen das erleben dürfen. Wir, die wir Gott kennen, aber auch vielleicht Menschen, die noch gar nicht wissen, was sie von Gott halten sollen, dass sie erleben, hier ist es anders. Hier ist irgendetwas, was ich nicht fassen kann, aber ich möchte mehr davon. Wo das Wirklichkeit ist, da steht sein Name geschrieben auf unserem Leben. Da steht sein Name geschrieben über uns als Gemeinde. Und so dürfen wir uns als Ermutigung mitgeben und als Ansporn, werde zu einer tragenden Säule in Gottes neuer Welt, indem du Gott treu und gläubig nachfolgst. Amen.